Nun, Sie hatten mich als Literaturwissenschaftler vorgestellt, was auch völlig richtig ist. Bin mit Leidenschaft Germanist und freue mich, dass der Steuerzahler bereit ist, mir ein Gehalt dafür zu zahlen. Darf ich schon von Geld reden, dass ich mein Hobby, meine Leidenschaft, Literatur zu lesen, zu rezipieren, zu interpretieren, eben auch zum Beruf machen kann. Und da liegt es wirklich nah bei der Frage, was ist Geld? Und da wir in Erfurt sind und Erfurt ja nun bekanntermaßen Weimar als Vorort hat, mit Goethe anzufangen, der ja nun bekanntlich nicht bloß bedeutender Schriftsteller war und Dichter, sondern eben auch ein wunderbarer Finanztheoretiker und Finanzwissenschaftler und Finanzpolitiker. Goethe kam nach Weimar und wurde dann sofort Finanzminister und hatte eine Belesenheit in nationalökonomischer Literatur, die wirklich umwerfend ist. Wenn Sie sich Goethes Bibliothek, die ja gut erhalten ist, anschauen im Hinblick auf Anstreichungen, merken Sie, dass er etwa Philosophie, wenn hier Hegel, Fichte, Schelling vorbeikam, hat er sich gewissermaßen referieren lassen. Er sagt, lieber Professor Riemer, dabei hat er eine gute Flasche Wein getrunken, erzählen Sie mir doch mal, was der Fichte da wieder so publiziert hat. Man war Riemer beflissen dabei und sagt, aber gewiss, Herr Geheimrat, und machte so eine Art Inhaltsreferate. Und wenn Sie sich die Exemplare etwa von der Kritik der reinen Vernunft angucken, merken Sie, dass Goethe ein bisschen drin geblättert hatte. Bei der Kritik der Urteilskraft hat er intensiver gelesen. Und Ähnliches gilt für andere philosophische Werke. Sehr intensiv gelesen und zur Kenntnis genommen hat er nationalökonomische Literatur. Das leuchtet unmittelbar ein. Goethe kam aus einem sehr wohlhabenden Frankfurter Haushalt und machte dann 25, 26-jährig seine steile Karriere eben hier als Finanzminister. Und der Zufall will es, dass seine heißgeliebte Schwester, das ging ja hin bis zu inzestuösen Versuchungen und Verwicklungen, seine Schwester Cornelia, Schlosser geheiratet hatte. Der war Ökonomierat, Staatswissenschaftler, der hat Staatswissenschaften studiert. Und Schlosser, sein Schwager, war der Übersetzer von Adam Smiths Buch Wealth of Nation, der Bibel der liberalen Ökonomielehre bis heute. Und Schlosser hat dieses sehr dicke Werk von Smith auf 300 Seiten runtergekürzt, aus 1000 Seiten in der deutschen Übersetzung 300 Seiten gemacht, 76 bekanntlich erschienen, Wealth of Nation, mit der Frage auch, was ist Geld? Und das hat Goethe mit einer Intensität gelesen, die schwerlich zu überbieten ist. Und überhaupt war Goethes Bibliothek sehr, sehr gut bestückt mit nationalökonomischer Literatur. Da kannte er sich wirklich aus. Und ich wundere mich, und so will ich eben heute den Einstieg mit Goethe versuchen, dass die ersichtlichen nationalökonomischen Motive, Thesen, Theoreme, die etwa in Goethes Werk vor allen Dingen in den Faust, also ins Hauptwerk, eingeflossen sind, von meiner Zunft, aber auch von der BWL-Ökonomie, VWL-Soziologie gar nicht richtig zur Kenntnis genommen worden sind. Und ich will gleich mitten reinspringen bei dem Thema Rationalität, Irrationalität des Geldes. Schon gleich am Anfang, Prolog im Himmel, kommen mir die goldenen Worte vor, wo der liebe Gott fragt, gefällt dir denn gar nichts von dem, was ich gemacht habe? Und die berühmte Antwort von Mephisto lautet ja, ich find's wie immer herrlich schlecht, ein wenig besser wird er, der Mensch, leben, hättest du, lieber Gott, ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben. Er, der Mensch, nennt's Vernunft und braucht's allein, um tierischer als jedes Tier zu sein. Haben Sie schon im Prolog zum Faust das große Thema, wie rational oder wie irrational ist Vernunft, ist Rationalität. Er nennt's Vernunft und braucht's allein, um tierischer als jedes Tier zu sein. Und dann merken wir, dass dann, wenn Mephisto wieder aufkreuzt, aber jetzt nicht im Gespräch mit Herrn Gott selbst, sondern mit Faust, gleich eine ökonomische Karte zieht. Denn Faust steht Mephisto gegenüber und fragt ihn, wer bist du denn und wie nennst du dich? Und dann kommt wiederum das geflügelte Wort, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Drum besser wäre das nichts entstünde, so ist dann alles, was er Sünde. Kurzum, das Böse nennt mein eigenes Element. Das ist, liebe Kommilitonen, nichts anderes als eine Paraphrase der zentralen These von Adam Smith. Private Vices become public benefits. Private Untugenden und Laster, wie egoistisch sein, auf Nutzenmaximierung ausgerichtet sein, andere Leute ausbeuten, mehr sein wollen als der Rest der Welt. Also all das, was im christlichen Tugendkatalog eigentlich verboten ist, wird umkodiert und zugelassen, weil Private Vices, diese privaten Untugenden, diese Laster, Public Benefits werden. Es kommt fürs Gemeinwohl was Gutes bei raus. Das ist die zentrale These. Und in aller Ernsthaftigkeit ist jetzt nicht um des Gags willen gesagt, denke ich, dass Mephisto nach dem Bild von Adam Smith konzipiert worden ist. Er ist sozusagen Adam Smith und Goethe erlaubt sich da einen ganz, ganz großen Joke, dass die These nicht allzu überinterpretierend ist. Merken Sie daran, dass dann, ich habe vergessen, ich habe gehofft, ich hätte das Buch mit in meinem Rucksack, habe ich aber nicht, also den Faust, aber ich kriege es halbwegs hin. Etwa 5 Seiten später nochmal kommt, der Teufel ist ein Egoist. Und das große Thema bei Adam Smith ist ja, den Egoismus nicht zu skandalisieren, sondern zuzulassen. Warum? Der Bäcker backt die Brötchen nicht für Sie aus Nächstenliebe oder weil er ein guter Mensch ist oder Ihnen einen Gefallen machen will, sondern weil er knete, weil er Geld dafür kriegen will. Und der Maurer mauert Ihre Wohnung nicht aus Nächstenliebe, sondern aus Eigennutzenmaximierung, um dafür Geld zu bekommen. Und also sagt Mephisto, der Teufel ist ein Egoist, er macht es nicht um Gottes Willen und weil es dem Nächsten angenehm ist. Totale, direkte Paraphrase von Adam Smith, Wells of Nation. Und die dritte Stelle dann in Faust 2 ist, dass Mephisto von sich sagt, ihr könnt mich auch Old Iniquity nennen. Also ein etwas altertümlicherer Terminus, Old Iniquity, für Anhänger, alter Anhänger der Ungleichheit. Menschen sind nicht gleich. Ich, der Teufel, bestehe darauf, dass ich Anhänger der Ungleichheit bin. Also 3 Stellen, von denen 2 ganz direkt sich ausnehmen wie eine poetische Fassung von Adam Smith, Wells of Nation. Also Goethe, der Finanzminister und der wunderbare Schriftsteller, der ein sehr gutes Buch geschrieben hat, mehr als nur eins, aber Faust, ich wollte das immer schon mal sagen, ist kein Geheimtipp und vor Ihnen steht ein Germanistik-Prof, ist ein sehr, sehr gutes Buch. Und man kann sich nur wundern, welche tiefen Dimensionen sich erschließen, wenn man es neu liest. Das hat etwa Hans-Christoph Binswanger meinem Fach der Germanistik vorexerziert. Es läuft ja alles auf eine sehr genaue Lektüre raus von Faust 2, erster Aufzug. Mephisto und Faust erfinden das Papiergeld und lösen gewissermaßen die Griechenlandkrise. Der Staat ist pleite und wie kann man den wieder ans Summen und Brummen bringen? Und dann kommt die wunderbare alchemistische Lesart, und Alchemie ist irrational, die Christoph Binswanger vorgeschlagen hat und damit mein Fach beschämt hat, weil die Germanisten nicht aus so eine intelligente Lektüre kamen, die sich aber geradezu verbindlich aufdrängt. Nun, nach dieser Anmoderation mit Goethe, der ein sehr feines Gespür hatte dafür, wie Rationalität in Irrationalität umschlagen kann, aber auch umgekehrt, wie viel Rationalität in Irrationalität steckt. Berühmtes Beispiel ist eben die Alchemie. Alchemie ist Blödsinn. Man kann nicht aus Dreck Gold machen, aber weil man es versucht, kann man etwa Porzellan erfinden. Sozusagen die Nebenprodukte sind dann so schlecht nicht. Alchemie ist keine seriöse Chemie, aber sie ist sowas wie ein Stimulusprogramm für seriöse Chemie, indem man zeigt, was nicht klappt. Bei der Alchemie lernt man in der Chemie was dazu, warum das nicht klappen kann und dergleichen mehr. Also, es gilt auch die umgekehrte Formel. Es steckt sehr viel Irrationalität in vermeintlicher Rationalität. Er nennt es Vernunft und braucht es allein, um tierischer als jedes Tier zu sein. Es steckt aber auch Rationalität in der vermeintlichen Irrationalität. Und ich denke, dass Goethe im Faust, nicht nur im Faust, genau diesem Problem nachgeht. Nun, lassen Sie mich nach dieser Anmoderation Abstand nehmen und der Frage dieser Ringvorlesung, der Leitfrage nachgehen, was ist Geld? Und da denke ich, ist es sinnvoll, sich anzuschauen, was eigentlich geschieht, wie Geld funktioniert, wie die Frage, was ist Geld, beantwortet wird, als Geld in der uns halbwegs vertrauten Form in die Welt kommt. Und das ist im ionischen, also im griechischen Kulturraum, etwa so um 700 vor Christus. Und das wird auch von den Zeitgenossen sehr aufmerksam zur Kenntnis genommen. Und es setzt sofort eine große Frage ein, was es mit Tausch, was es mit Geld und so weiter auf sich hat. Und Sie können eigentlich sehr viel vom Übergang vom vorsokratischen Tiefsinn hin zum Sokratismus, zu Aristoteles, zu Platon, darauf zurückführen, dass die drüber nachgedacht haben, was Geld ist. Nämlich, also lernen Sie es ja auch, wenn Sie einen Grundkurs machen und eine Einführungsvorlesung in BWL oder Soziologie. Ein Medium, das 3 Funktionen erfüllt, haben Sie wahrscheinlich im Laufe dieser Vorlesung schon ein bisschen im Abwinken häufig gehört. Deshalb mache ich es ganz, ganz schnell. Es ist ein Wertaufbewahrungsmedium erstens, es ist zweitens ein Tauschmedium und es ist drittens ein Rechenmedium. stellt Recheneinheiten und Vergleichsmöglichkeiten, Kalkulierbarkeiten bereit. Davon ist für unsere Zwecke die in jüngeren Diskussionen häufig in den Hintergrund gedrängte Tauschfunktion des Geldes von besonderem Interesse im Hinblick auf die Frage Rationalität und Irrationalität. Denn, so meine These, was geschieht eigentlich, wenn Geld in den Verkehr von Waren, in den Austausch von Gütern, in die Leistung von Dienstleistungen hineinkommt? Es wird systematisch eine unglaubliche Abstraktion stattfinden. Nämlich die Abstraktion, die darin besteht, nicht gleiches Äquivalent zu setzen, gleichwertig zu setzen. Sie brauchen das schöne Wort Äquivalenz nur ins Deutsche zurück zu übersetzen. Und dann wäre die adäquate Übersetzung Gleichgültigkeit. Gleichwertigkeit, Gleichgültigkeit, Äquivalenz. Also Dinge, die miteinander phänomenal, materiell, emotional, vom Ansehen her, ästhetisch, nicht die geringste Ähnlichkeit haben, werden gleichgesetzt. Also nehmen wir Marxes Beispiele, zwei Scheffel Weizen und ein Rock oder ein Quadratmeter gute Land in der Nähe von Athen oder sowas mit, was weiß ich nicht, was haben wir, 100 Quadratmeter mit einem Sklaven oder dergleichen mehr. Was haben die miteinander zu tun, das Land und der Sklave, der Krug Wein und das Stück Leinwand oder sowas? Nichts. Ein Stück Leinwand ist kein Wein, ein Stück Land ist kein Mensch, aber sie werden im Tausch gleichgesetzt. Also, nehmen wir Beispiele, die uns heute vertraut sind. Sie gehen mit einem 50-Euro-Schein durch Erfurt. Und das ist ja nun ein Akt, der tagtäglich millionenfach weltweit stattfindet, dass man durch Märkte geht, durch Geschäfte geht, Tauschgeschäfte macht, mit Geld was erwirbt. Und dann wissen Sie, aha, ich kann für diesen 50-Euro-Schein mit der Liebsten gut essen gehen oder ich kann mir einen Tank Benzin voll gießen lassen oder ich kaufe mir eine gute Kiste Wein für Weihnachten oder ein teures Buch oder ein Pullover. Die haben miteinander alle nichts gemeinsam, bis auf den Umstand, dass sie alle 50 Euro kosten. Das Buch wie der Pullover. Also setzt Geld systematisch das gleich, was nicht gleich ist. Und das ist eine unglaubliche, rationale, abstrakte, analytische Leistung. Also nicht auf die individuellen Bestimmungen des Gutes, das da getauscht wird, zu achten, sondern eben auf seinen, wie Marx sagen würde, Tauschwert. Und so fängt das Kapital dann ja auch an. Und ich halte das nach wie vor für ein wirklich beeindruckendes Stück großartiger analytischer Prosa, wie Marx im Kapital startet. Denn das Eigentümliche, ich wiederhole es, ist, dass mit dieser Rationalität natürlich was Irrationales geschieht, nämlich Ungleiches gleichgültig, gleichwertig zu setzen. Ungleichheit ist nicht Gleichheit, Gleichsetzen des Ungleichen ist rational und, wenn man so will, geradezu auch ein magischer Akt. Man muss unglaublich viel hineingeheimnissen oder herauslesen können. Man muss gewissermaßen von Semantik auf Mantik umstellen, um solche Denkoperationen mitzumachen. Und auch in der nüchternen Sprache der Systemtheorie, etwa von Luhmann, gilt, dass Geld das rationale Medium schlechthin ist. Warum? Weil es von schwer zu überbietender Indifferenz ist. Und das ist ja auch die übliche Geste der Kulturkritik am Geld, dass man sagt, Geld ist deshalb so ein heikles, kritikbedürftiges Medium, weil es kalt und indifferent ist. Geld ist nämlich erstens indifferent gegenüber den Zeitpunkten, zu denen es eingesetzt wird. Den 50-Euro-Schein, den Sie im Portemonnaie haben, wenn Sie nicht allzu sehr hungern, können Sie über den morgigen Tag retten. Das Geld sagt nicht, ich will jetzt ausgegeben werden. Sie können es zur Bank bringen, später wieder abheben und so weiter. Geld ist indifferent gegenüber der temporalen, der zeitlichen Dimension. Sich auch Zeit kaufen, bekanntlich zur Bank gehen, Kredit aufnehmen und weil sie in der Zukunft zurückzahlen wollen, was sie heute schon haben wollen. Also sie können ein unglaubliches Zeitmanagement machen. Geld ist zweitens indifferent gegenüber der Sachdimension. Es ist dem Geld egal, das schreit nicht, wenn sie dafür Waffen kaufen oder Drogen oder was auch immer. Das ist dem Geld egal. Es wird ja zumindest, wenn es Cash ist, deshalb wollen ja viele umstellen jetzt auf Electronic Money, weil Geld dann eine Geschichte hätte, aber als die Grundform des uns vertrauten Bargeldes hat es ja kein Gedächtnis. Sie wissen nicht, was das Geld, das Sie im Portemonnaie haben, gestern für Geschichten erlebt hat. Ist vielleicht auch ganz gut so. Wahrscheinlich würde uns häufig schlecht dabei, wenn wir das haargenau wüssten, in welchen Zusammenhängen es gestern vor einem Monat, vor einem Jahr getauscht worden ist. Und Geld ist drittens, also erstens temporal, zweitens sachlich, drittens indifferent in der sozialen Dimension. Vielleicht mit ganz kleinen Einschränkungen, aber ich denke, Sie wären schnell bereit, Ihren Gebrauchtwagen an jemanden zu verkaufen, der Ihnen unsympathisch ist, wenn er einen guten Preis zahlt. Dann haben Sie im Tauschakt mit dem zu tun. Der Kerl ist nicht ganz koscher, aber macht nichts, er zahlt einen guten Preis. Also haben Sie mit Leuten zu tun, mit denen Sie sonst sozial eigentlich keinen großen Kontakt suchen würden. Geld versachlicht auch Intersubjektivitätsbeziehungen. Also Geld ist ein kaltes, indifferentes, kalkulierendes und insofern hochgradig abstraktes, rationales Medium. Ja, es ist die Grundgestalt, darauf will ich raus, von Rationalität überhaupt. Wenn wir einen heißen Begriff von Rationalität haben, sind wir wahrscheinlich gut beraten, wenn wir uns an die Mathematik halten, und auch ein Philologe wie ich erinnert sich ja noch dunkel an die Mathematikstunden, und da steht immer irgendwas auf der linken Seite und etwas auf der rechten Seite, und dazwischen ist ein Gleichheitszeichen. A Quadrat gleich B Quadrat plus T Quadrat. Oder E gleich M mal C Quadrat. Oder Y gleich X oder Y gleich halb X oder was weiß ich nicht was. Also das, was wir als Gleichung kennen. Und das Aufregende ist ja, dass man das nicht sofort merkt. Man muss ja das Genie von Einstein haben, um drauf zu kommen, dass E gleich M mal C Quadrat ist. Oder man muss immerhin Pythagoras-Qualitäten kognitiver Art haben, um A Quadrat gleich B Quadrat plus C Quadrat hinschreiben zu können. Also die Grundform von Rationalität als kalkulierende, mathematische, rechenhafte Rationalität folgt genau dem Schema des Geldes. Und die These ist, wenn Sie es vertiefen wollen, etwa von Sohn Redl, Adorno ist ja auch gefolgt, George Thompson, also eine These, die sich einigermaßen gut durchgesetzt hat, dass das, was wir in der Regel kulturhistorisch bezeichnen, als Bewegung vom Mythos zum Logos, vom Erzählen zum Zählen, und immer den großen Griechenland-Mythos, das große Griechenland-Narrativ dann haben, würde ich sagen, vollkommen in Ordnung, nur die Tiefenstruktur dieser Umstellung vom Mythos zum Logos, vom Narrativen zum Numerischen, ist die Erfindung des Geldes als die Erfindung des Prototyps von Rationalität. Die Geburt der Rationalität, um Nietzsche zu paraphrasieren, aus dem Geist der Erfindung des Geldes, des äquivalenten Tausches, der über das Medium Geld vermittelt ist. Ganz kleine Seitenbemerkung. Zur selben Zeit, grosso modo, das ist jetzt nicht am selben Nachmittag um 15.30 Uhr, aber zur selben Zeit, in der das Geld eingeführt wird, stellen die Griechen ja auch um auf das Alphabet, auf das Vokalalphabet. Also die Erfindung des Alphabets, auf diese unglaublich abstrakte Überlegung zu kommen, dass man mit Schriftzeichen nicht versucht, irgendwie mimetisch, hieroglyphisch, symbolisch Realität, Sachverhalte wiederzugeben, sondern dass man die etwa 25 Grundlaute, die wir artikulieren, Phoneme umsetzt mit Buchstabenzeichen. Das ist ja ein genialer Gedanke. Denn A, B, C, D, E, F, G oder sowas sind ja relativ sinnlose Äußerungen. Erst wenn wir sie kombinieren, also wenn wir die Abstraktion einsetzen und über phonetische Artikulationen Schriften entstehen lassen und Schriftbilder Phoneme wiedergeben und nicht Sachverhalte. Erst dann haben wir eine Abstraktion, die ähnlich tiefenstruktural veranlagt ist wie die des Geldes. Und man muss kein Feminist sein, um zu sagen, die dritte große abstrakte Revolution, Revolution hin zum Abstrakten, zum Rationalen, ist wohl der Sturz des Matriarchats. Also das, was etwa Bachofen geschrieben hat. Warum? Aber ich will das nur kurz andeuten, weil das zwar zu unserem Thema Rationalität Irrationalität gehört aber nicht direkt zum Thema Geld, auf das ich gleich zurückkommen will. Warum? Weil es wohl eine der nach Bachofen, dem berühmten Kollegen von Nietzsche in Basel des 19. Jahrhunderts, wohl eine der großen Abstraktionen, Rationalitäten gewesen ist. Vielleicht die erste wissenschaftliche Hypothese überhaupt, dass zwischen dem Akt der Zeugung und der Geburt ein Zusammenhang besteht. Da muss man ja drauf kommen, dass zwischen zwei Ereignissen, die in der Regel 9 Monate auseinanderliegen, ein Kausalnexus besteht. Das lässt sich ja nicht beobachten. Und die großartige These von Bachofen ist, eine Frau gebiert unter Schmerzen ein Kind und weiß, dass das ihr Kind ist. Mater certissima, die Mutterschaft ist das Gewisseste. Unter Schmerzen und sinnlicher Gewissheit wird dieses Kind zur Welt gebracht. Aber dass der Pater semper incertus est. Vaterschaft ist immer unsicher. Bis zur DNA-Analyse, die hat dafür neue Verhältnisse gesorgt. Heute kommen wir damit nicht mehr durch. Aber über Jahrtausende ist das die große Zuschreibung. Die Vaterschaft ist logisch, ist ein Geltungsanspruch, weil wir es vor 9 Monaten so und so getrieben haben. Habe ich als Vater meinen Anteil daran, dass dieses Kind entsteht. Und wenn man das Argument durchsetzen kann, als erste wissenschaftliche Versuchsanordnung, wir gucken mal, ob das wirklich so ist und experimentieren mal, und dann können wir den frechen Frauen sagen, die mit ihrem Matriarchat können einpacken, denn das Wertvollste, was eine Gemeinschaft hat, ist, dass sie sich reproduzieren kann. Das ist aber nicht ausschließlich eine Leistung der Frauen, sondern da haben wir Männer unser Schärflein dazu beigetragen. Aber wie gesagt, das kann man nur abstrakt durchsetzen als eine kausale Hypothese. Dass diese drei großen Abstraktionsrevolutionen im selben Kulturraum zur selben Zeit sich durchgesetzt haben. Die meisten Fragezeichen gibt es naturgemäß bei der These zum Sturz des Matriarchats. Aber die Erfindung des Abstraktionsmediums Geld, des Abstraktionsmediums Schrift, ich glaube, dass Sie da grundsätzlich, hoffe ich, zustimmen werden. Müssen Sie nicht, wir können gleich diskutieren. Wie gesagt, man kann bei der Bachofen-These viele Fragezeichen machen. Aber wenn Sie sich das angucken, wie das so ist mit Demeter und Persephone, Mythen, und wann haben die Konjunktur, wann kommen die auf, merken Sie, dass da eben auch noch was gelaufen ist. Also ein riesengroßer Rationalisierungsschub, den wir da haben. Und nun sagte ich ja schon, dass das Eigentümliche ist, dass dieser Rationalität selbst Irrationalität innewohnt. Für Sex versteht sich das gewissermaßen von selbst. Das sind immer heiße Debatten. Wer ist wichtiger, Frauen oder Männer? Bei Geld kann man es eben schnell zeigen, dass man sagt, das, was da getauscht wird, ist ja nicht identisch, sondern es ist äquivalent. Das ist genau die Differenz zwischen dem Äquivalenzbegriff und dem Identitätsbegriff. Also es ist was Ungleiches systematisch in der Gleichung drin, sonst wäre die Gleichung uninteressant. A gleich A, dieses Buch ist dieses Buch, diese Flasche Wein ist diese Flasche Wein, lässt uns gähnen. Diese Flasche Wein ist 10 Euro wert und dieses Taschenbuch auch, lässt uns nicht gähnen, das sehen wir nicht. Das ist eine erstmal aufregende These. Und wenn man dieser These weiter folgt, wird, glaube ich, sehr schnell deutlich, um noch einmal auf Goethe zu sprechen zu kommen, was da eigentlich geschieht. Es geschieht nämlich letztlich ein Umstellen von großen Erzählungen auf Zähne. Sie können das Projekt der Griechen, das sich dann in der Renaissance und in der Neuzeit wiederholt, eigentlich so beschreiben, dass man sagt, moderne Gesellschaften, die sich selbst als aufgeklärt und rational beschreiben, stellen eigentlich um von Erzählen auf Zählen, von Alphabet auf den numerischen Code. Und genau das macht Goethe auch wiederum im Faust, im Faust 2, wo Faust und Mephisto dann eben das Geld, und zwar das moderne Geld, das Papiergeld, die Assignaten, Schuldverschreibungen, nochmal abstrakteres Geld erfunden und eingeführt haben. Da fallen dann die goldenen Worte. Das Alphabet, ich zitiere, ist nun erst überzählig. In diesem Zeichen, im Zeichen des Geldes, wird nun jeder selig. Und für diejenigen unter Ihnen, die noch ein bisschen Kirchen- und Bibelkenntnisse haben, ist die Assoziation sehr schnell dabei, so wie bei denen, die Germanisten sind und Adam Smith lesen, schnell deutlich wird, dass Mephisto Adam Smith ist. dass die Anspielung lautet, in diesem Zeichen in hoc sic nuvinces, im Zeichen des Kreuzes wirst du, Kaiser Konstantin, an der Milvischen Brücke siegen. Das war ja der große Punkt. Wann war das? 330 nach Christus, nicht? Im Ostmittelmeerraum, Konstantin konvertiert zum Christentum, weil ihm das Kreuzeszeichen erschienen ist an der Milvischen Brücke. Er hat gesiegt in hoc sic nuvinces, im Zeichen des Kreuzes wirst du siegen. Das Alphabet ist nun erst überzählig in diesem Zeichen, im Zeichen des Geldes, wird nun in der Neuzeit jeder selig. Das ist die scharfe, ironische, großartige These, die Goethe lanciert. Wenn man Karlauer gutiert, kann man sagen, vom Kreuz zum Kreuzer. Also Sie gucken, Kreuz, oder ist ja auch ein Kreuz drauf. Und ich sage immer, die Oblate, die Hostie sieht ja so aus wie die Münze, nicht jeder darf sie imitieren. Und weder die Hostie noch dürfen sie Münzen stempeln und drucken und in den Umlauf bringen. Und damit bin ich bei den beiden großen Feldern der Irrationalität, die dem Geld innewohnen, nämlich den religiösen Dimensionen, die die ganze Finanzsphäre und Geldsphäre umgeben. Und unabhängig davon, ob sie religiös sind oder nicht, denke ich, streift man das Triviale, wenn man sagt, Religion ist deshalb so ein interessantes und zugleich ein heikles Phänomen, weil sie sich nicht mehr innerhalb des Feldes des Wissens thematisieren lässt, sondern eben zur Sphäre des Glaubens wechseln muss. Glauben und Wissen, die uralte Gegenüberstellung. Also Religion als der Versuch, mit dem Irrationalen, mit dem Kontingenten, mit dem Schicksalhaften, mit dem Nichtverfügbaren, mit dem Gefühl schlechthändiger Abhängigkeit umzugehen. Absolute Kontingenz dürfte das Problem sein, auf das Religion eine Antwort versucht. Ob sie überzeugend ist oder nicht, ist ja nicht mein Thema. Aber ich will das nur versuchen, deutlich zu machen. Also Sie können Religion selbst auch als ein Ambivalenzphänomen begreifen, mit dem Unbegreiflichen, mit dem in diesem Sinne Irrationalen, rational umzugehen, sich einen Ritus auszudenken, Geschichten dazu zu erfinden, Erklärungsversuche zu starten, also das Unbegreifliche denn doch begreiflich zu machen. Wir nähern uns Weihnachten, Gott ist ganz Mensch geworden und dergleichen mehr. Also großartige Geschichten zu erzählen oder eben unglaubwürdige Geschichten zu erzählen, da kann man lange jetzt drüber diskutieren. Aber wenn wir insgesamt sagen, Religion als die Sphäre, wo der Bereich des Wissens verlassen wird und rübermoduliert wird in den des Glaubens. Und die These wäre nun mit Goethe und mit anderen, und wäre sozusagen jetzt ein Werbeblock hier in meinem Vortrag, also in dieser Schrift, man muss dran glauben, die Theologie der Märkte, habe ich das ausführlicher gemacht. Wenn man nur Philologe ist, fällt einem doch auf, wie stark die Finanzsphäre, die Geldsphäre mit theologischen Begriffen vollgesogen ist. Sie nehmen einen Kredit auf, Credo, und sind dann Schuldner. Wenn Sie Schuldner sind, haben Sie einen Gläubiger und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Wenn Sie mit dem Geld gescheit umgehen, erzielen Sie einen Erlös. Erlösung, sind von Ihren Problemen weltlicher Art erlöst. Wenn Sie Pech haben und Blödsinn machen mit dem Geld, sind Sie pleite. Sie müssen einen Offenbarungseid leisten. Wenn es gut geht, nehmen Sie teil an der Wertschöpfung. Schöpfung. Banker, Zentralbanker sprechen von Fiat Money. Also so wie der liebe Gott sagt, Fiat Lux, es werde Licht und es ward Licht. So wird eben dann bei der Europäischen Zentralbank Fiat Money von Draghi in die Welt gebracht. Die nehmen das ernsthaft so. Also das ist irre, irre. Man könnte da ja auch einen anderen technischen Begriff haben, aber es ist so Wert, Schöpfung, Geld, Schöpfung, nicht Fiat Money. Also wie die Automarke Fiat, trotz Draghi hat es damit wenig zu tun, es werde Geld und es ward Geld. Und dann kann der Wertschöpfungsprozess weitergehen. Wenn man Glück hat, gibt es sogar ein Wirtschaftswunder. Das ist ja einer der beliebtesten ökonomischen Begriffe in Deutschland gewesen, das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg. wenn sie gute Produkte anbieten können, gehen sie damit zur Messe. Und dann meinen sie aber nicht mehr das katholische Hochamt, sondern eben die Industriemesse, wo sie dann erfolgreich wirtschaften können. Kurzum, sie schauen sich eben die Grundbegrifflichkeit des finanziellen Sektors an und werden zustimmen müssen, dass es auf eine geradezu irritierende Art und Weise von religiösen Begrifflichkeiten wimmelt. Und das ist dann ja auch das wirklich große Thema, dass das mehr ist als Wortgeklingel oder vielleicht philologisch interessante und aufschlussreiche und recherchebedürftige Umstände, sondern dass eben in der Tat in der Geldsphäre eine ganz, ganz große religiöse Kraft steckt. Das war das Thema schon von Marx, der ja nun nicht gerade im Begriff des religiösen Menschen war. Das berühmte Fetischismus-Kapitel im Kapital, oder denken Sie an die schönen Formulierungen von den theologischen Mucken und metaphysischen Spitzfindigkeiten, die in der Waren und in der Geldform stecken. Also kein anderer als Marx hat eine äußerste Sensibilität für die Affinitäten zwischen der sakralen Sphäre und der Finanzsphäre. Sie alle kennen, zumindest in Ansätzen, die Max-Weber'sche Protestantismus-These, auf die ich jetzt nicht eingehe, weil das ein Seitenhalt wäre. Und großartig ist natürlich drittens die Benjamin'sche knappe Studie über Kapitalismus als Religion. Also so unterschiedliche Leute wie Marx, Max Weber, Walter Benjamin und viele andere zu nennen. Viele französische Theoretiker, Bataille oder Baudrillard oder Nietzsche. Nicht ganz zu vergessen, Nietzsche. In der Genealogie der Moral haben äußerste Sensibilisierung durchgemacht für die Affinitäten, für die gespenstischen Wahlverwandtschaften zwischen der Geldsphäre und der religiösen Sphäre. Das größte religiöse Wunder ist wohl dies, dass die Transsubstantiation klappt. Das halte ich für das eigentliche Wirtschaftswunder. Sie kennen den Begriff der Transsubstantiation aus der Eucharistiefeier. Also nehmt hin und esset, mein Leib für euch gebrochen. Nehmt hin und trinket, mein Blut für euch vergossen. Also ich bin selbst protestantisch groß geworden, insofern fällt es mir ein bisschen leicht. Ich hoffe, in nicht verletzender Art und Weise, wenn glaubensbereite Katholiken hier sein sollten, darüber zu sprechen. Und dann ist die Wandlung gelaufen, die Transsubstantiation gelaufen. Jetzt ist Jesus Christus wirklich in der Hostie gegenwärtig. Nicht also real präsent. Das will ich jetzt nicht diskutieren. Ich finde es großartig, so ein Modell gewissermaßen weltweit zu implementieren. Aus einem Symbol wird ein realer Wert, der eigentliche Erlösungswert. In der profanen Sphäre ist und bleibt es das große Wunder, an das man glauben muss, damit die Wirtschaft funktioniert, dass sie ihren 50-Euro-Schein rüberschieben und dafür ein wirklich wertvolles Gut kriegen. Die Transsubstantiation, die Wandlung klappt. Das ist uns so alltäglich vertraut, dass wir gar nicht mehr darüber staunen. Das ist sozusagen so habitualisiert, dass das gar nicht Gegenstand unserer Aufmerksamkeit wird. Und ähnlich wie es wohl ganz gescheit ist, dass man nicht mit dem Elektronenmikroskop an die Hostie rangeht und sagt, nach dem Bimmelimmelim ist die jetzt wirklich verändert, wohl nicht unter dem Elektronenmikroskop. So ist vielleicht auch ganz gut, dass man die Transsubstantiationskraft des Geldes nicht weiter analysiert. Es ist gut, das wissen auch sehr viele Geldtheoretiker, nicht allzu lange daran rumzuanalysieren. Denn man käme ja auf sehr dumme Gedanken. Warum sollen zig Millionen Leute bereit sein, an das Geld zu glauben? Und wir haben ja nun große historische Epochen gehabt, wo der Glaube ans Geld erodiert ist, mit entsprechend üblen Konsequenzen. Also der Gottesglaube kann zusammenbrechen, der Geldglaube auch. Und dann haben wir eine Hyperinflation. Wir dreschen immer gerne auf die Politiker ein und ab und an gibt es dafür auch gute Gründe. Insgesamt auf meine alten Tage, denke ich, sollten wir vielleicht überlegen, ich bin viel lieber Prof als Finanzminister, muss ich sagen. Ich habe das freiere Leben und kann mir die größeren Frechheiten erlauben. Worauf will ich raus? Als wir die Lehman Brothers Pleite hatten 2008, Sie erinnern sich, na, Sie erinnern sich vielleicht nicht, weil Sie viel zu jung sind, traten Merkel und Steinbrück, damals war ja große Koalition, Sie erinnern sich, nicht? War sehr wirksam, vor die Kameras und sagten, Leute, geht nicht zur Bank, euer Geld ist sicher, das garantieren wir. Herrlicher Blödsinn, die hatten keine Legitimation, die wollten Merkel und Steinbrück das garantieren. Was sind die Garantien? Und sowas, das war Händchen halten, das war Hand auflegen, das war Beruhigungspillen geben. Es hat funktioniert unter erheblichen Stressbedingungen. Ich glaube, dass die Politik damals ganz gescheit darauf reagiert hat. Optimal nie. Wer reagiert in Krisensituationen schon so, dass man im Rückblick sagen kann, besser hättest du nicht reagiert. Aber weil wir gerade bei Ackermann waren, Ackermann war aus der Krisensitzung rausgerannt. Hingeworfen, sie gucken auf die Uhr und wissen, aha, in 2 Stunden eröffnet Tokio und dann eröffnet Shanghai und dann eröffnet London und dann eröffnet. Und sie müssen das hinkriegen, sonst haben sie einen Schlamassel unabsehbaren Ausmaßes. Ne? Also investiert man in Glauben. Und die Botschaft war, die Transsubstantiationskraft eures Geldes wird weiter funktionieren. Ihr müsst dran glauben, sonst müssen wir alle dran glauben, wenn das nicht funktioniert. Und dies wäre eben ein Punkt, der sehr deutlich macht, wie ich hoffe, wie es um die religiöse Dimension des Geldes steht und wie viel Irrationalität. Ich bin es manchmal, wie viel Alchemistische aus Dreck Gold zu machen. Ja, in der Finanzsphäre, in der ökonomischen Sphäre klappt die Alchemie und die Alchemie gilt nicht gerade als Inbegriff der Rationalität. Aus bestimmten Gründen, bei allem ganz großen Respekt von vor Binswanger, würde ich sagen, das eigentliche Paradigma ist eben nicht die Alchemie, sondern die Transsubstantiation. Binswanger hat recht im Hinblick auf die Faustinterpretation. Aber auch da spielen eindeutig eben Anspielungen auf die Eucharistie mit einer Rolle. Dies Metall lässt sich in alles wandeln, war jetzt wieder ein wörtliches Zitat aus Faust 2. Da haben Sie den Wandlungsbegriff, der ja auch in der Messeliturgie. Also, auch Goethe holt sich die Assonanzen, die Resonanzen aus der christlich-religiösen Sphäre heraus. So viel zur religiösen Dimension dessen, was am Geld irrational ist. Und meine These wäre, dass Geld gerade deshalb, weil es irrational ist und Irrationalität zulässt, so fantastisch funktioniert mit den Einschränkungen, die wir alle kennen. Die zweite Dimension der Irrationalität, die jetzt über das bloße Gleichsetzen des Nichtgleichen hinausgeht, wäre die erotische Dimension des Geldes. Ich denke, dass Sie ihm ja zustimmen, wenn wir sagen, man kann sich vernünftiger verhalten, als wenn man verliebt ist. Liebeswahnsinn, Pleonasmus, Liebe ist doch schon ein Wahnsinn, sagt Heine wunderbar zynisch. Wir sind wahrscheinlich nicht im Umkreis unserer rationalen Stärke, wenn wir Sex haben, wenn wir verliebt sind. Da sind wir im siebten Himmel, da sind wir durchgeknallt. Als Schremp, der damalige Vorstandsvorsitzende bei Daimler-Benz, Chrysler gekauft hatte, gab er ja leicht angetrunken ein Interview und sprach davon, dass jetzt eine Hochzeit im Himmel stattgefunden hat. Da haben sie eigentlich beide Begriffe zusammen, die Hochzeit, also Erotik, und den Himmel, also Religion. Die Hochzeit im Himmel, das war, dass Daimler und Chrysler gemeinsam ins Bett gehen und produktiv Kinder zeugen. Wenn Sie anfangen, sowas beschreiben zu wollen mit Homo economicus Modellen oder mit Rational Choice Modellen, viel, viel Spaß. Also ich bin offensichtlich auf der Seite derer, die heute Behavioral Economics und auch Neuroeconomics machen. Die wenigsten Manager, Unternehmer sind bereit, sich Hirnuntersuchungen zu unterwerfen und sich scannen zu lassen. Aber einige, die das gemacht haben, merken sie, dass die großen, großen Entscheidungen lassen die Hirnareale aktiv sein, die bei religiösen Wahnvorstellungen aktiv sind und die bei gutem Sex aktiv sind. Also ich würde mal sagen, die Hartz-IV-Empfängerin, die guckt, ob die Butter bei Aldi oder bei Lidl preiswerter ist, die kriegen Sie gut beschrieben mit dem Homo economicus und Rational Choice Modell. Die heißen Makroentscheidungen, Hochzeit im Himmel. Entschuldigen Sie das unakademische Wort, wie idiotisch das mit Rational Choice Modellen zu beschreiben. Da geht es absolut irrational zu. Und ich will auch gleich begründen, warum ich das gut finde, dass es da irrational zugeht. Nun, was hat es mit der erotischen Dimension des Geldes auf sich? Ist vielleicht nicht ganz so offensichtlich wie die religiöse Dimension, aber wiederum bin ich der Philologe, man hat eine Stange Geld, man ist liquide, man gibt eine Finanzspritze. Ein Unternehmen ist potent. Das ist ein potentes Unternehmen und man sagt mal völlig harmlos, finden Sie in der FAZ und im Handelsblatt. Also VW ist angeknackst oder sowas, die Bilanz ist eingekickt, aber sie wird sich wieder aufrichten, denn VW ist ein potentes Unternehmen. So, also haben Sie eine sehr, sehr phallokratische Dimension in der ganzen Geldsphäre mit drin. Wiederum habe ich einen sehr guten Kronzeugen für meine auf den ersten Klang hin vielleicht abenteuerlich sich ausnehmende These. Wiederum Goethe. Faust und Mephisto haben die Wirtschaftskrise, die Finanzkrise gelöst. Sie haben die Assignaten, also grosso modo Papiergeld, Staatsanleihen erfunden. Sie haben Fiat Money produziert. Und dann fragen sich ja viele Interpreten, warum der erste Aufzug von Faust II mit der Mütterszene endet. Und das ist Altherren-Erotik, die Goethe da auf sehr, sehr hohem Niveau platziert. Faust und Mephisto gehen zu den Müttern, hinab zum Müttern. Mutter, Mutter, schaudert's mich, es klingt so wunderlich, versinke denn, ich könnte auch sagen, steige. Also es klingt vom Sound her sehr, sehr mystisch. Aber dann kommen die Männerscherze und fragen sich, wie können wir das denn schaffen, in das Reich der Mütter zu kommen? Und dann kriegt Faust einen kleinen Schlüssel und sagt, das kleine Ding, und Mephisto sagt, schätze es nicht gering, es wächst in meiner Hand, ich habe eine veritable Erektion des Schlüssels dabei und mit diesem erigierten Schlüssel nähert man sich dann dem Dreizack, geh wacker auf den Dreizack los. Nicht also das weibliche Dreieckssymbol. Und das wird dann aufgeschlossen, also die uralten Schlüssel-Schloss-Geschichten. Und dann ist man bei der Mutter. Das ist aber nun wiederum ein Motiv, das weit über Altmännerscherze rausgeht. Warum? Weil die Mutter natürlich der Inbegriff der Realökonomie ist. Die Mutter, das ist Mater, das ist die Materie. Und der neu erfundene Logos Spermatikos des Geldes muss sozusagen die Realökonomie treffen. Es muss ein Rendezvous geben zwischen dem Geld als einer Zeichenlogik, als einer Symbollogik, als einer Logos-Spermatikos-Logik, die muss auf die Mater, auf die Materie, auf die Realökonomie treffen. Das ist die Tiefenstruktur, die im ersten Aufzug von Faust II angelegt ist. Also eine Potenz, die dann für eine reale Wertschöpfung sorgt. Und auch schon die berühmte Mummenschanz-Szene in diesem Aufzug ist ja sexy bis zum Abwinken. Liebchen, öffne deinen Schoß, bleibt schon einer hangen und so weiter. Es wird wirklich eine sexualisierte Reklamewelt ausgebreitet in der Mummenschanz-Szene. Warum? Um die Kauflust der Leute zu stimulieren. Es ist ein richtiges Stimulations-, ein Wirtschaftsstimulationsprogramm mit eindeutig sexistischen Implikationen, die da in Faust II geschaltet wird. Man kann sich wirklich nur wundern, warum es so eine seltsame Tradition der Faustrezeption gibt, die immer gleich so ins allegorisch-mythische, tiefsinnige abhebt. Es ist unfassbar, wie gescheit, wie frech, wie analytisch Goethe und in dem Fall auch eben der alte Goethe mit allen Wassern gewaschen und ohne Rücksicht auf große Verluste da etwas geschrieben hat. Sie sehen, vor Ihnen steht originellerweise ein Germanistik-Prof, der mit der überraschenden These arbeitet, dass Goethe simply the best ist. Er ist simply the best. Können auch die Romantiker in diesem Hause waren, vor denen ich den größten Respekt habe, habe über Romantik promoviert, nicht ganz mithalten, obwohl die nun auch ein sehr feines Sensorium haben. Denken Sie etwa an Heinrich von Ofterdingen, der ja vor der Frage steht, soll ich Priester werden? Soll ich Kaufmann werden oder soll ich Dichter werden? Also er steht wie Wilhelm Meister auch. Das ist ja der Anti-Meister-Roman vor dieser Frage. Nun, wir halten fest und ich will auch langsam in die Schlusskurve kommen. Geld ist die Bedingung der Möglichkeit von Rationalität. Im allerschärfsten, unmetaphorischen Sinne. Geburt der Abstraktion, der Rationalität, der scharfen Form analytischer Rationalität. mathematischer Gleichsetzungsrationalität aus dem Geist der Äquivalenzökonomie, die mit dem Medium Geld in die Welt kommt. Wir halten zweitens fest, in dieser Gleichheit steckt immer, man muss da kein Hegelianer sein, um drauf zu kommen, eine Differenz. Es ist die Identität von Identität und Differenz, die in Gleichungen wie E gleich mac Quadrat oder auch anspruchsloseren die Renaissance ist. Und dann kommen drei Bände Jakob Burckhardt. Das ist ja auch so eine Definitionsgeschichte, die da eine Rolle spielt. Und halten drittens eben fest, 3a, dass diese Irrationalität sich sehr handfest bestimmen kann als eine der Religion nicht nur verwandte, sondern eben wirklich strukturell nahe, semantisch nahe Form der Irrationalität darstellt und 3b eben eine erotische Irrationalität in das Geld mit reinkommt. Nun, um nicht missverstanden zu werden, will ich, bevor ich zur Schlussthese komme, eine kleine Zwischenthese machen. Vieles von dem, was ich gesagt habe, mag vielleicht geldkritisch klingen und soll es durchaus auch sein. Insgesamt aber, denke ich, kann man sehr, sehr dankbar dafür sein, dass es Geld gibt. Man muss sich überlegen, was die Alternativen wären. Es ist, gerade weil es so ein verrücktes Medium ist, so ein rational irrationales Medium ist, ein sehr, sehr gut funktionierendes Medium, dessen soziologische Hauptfunktion, und dann haben Sie Identität und Differenz mit drin, wohl darin besteht, einen friedlichen Zugang zu knappen Gütern zu gewährleisten. Das eigentlich Wertvolle ist knapp. Nicht jeder kann die Top-Eigentumswohnung in der schönsten Lage mit Blick auf die Krämerbrücke in Erfurt haben. Dass man sich nicht gegenseitig Köpfe einschlägt, dafür sorgt Geld, weil es den Zugang zu knappen Gütern ermöglicht, als friedlichen Zugang. Die Alternativen wären, jemanden totzuschlagen, zu berauben, zu bestehlen, eine Geschenkökonomie zu machen, aber dass das bei komplexen Volkswirtschaften nicht geht. Weihnachten tun wir mal so, als wenn das für einen Abend ginge. Aber schon bei den Weihnachtsgeschenken rechnen wir scharf mit Gegengeschenken. Also auch da stellen sich Äquivalenzökonomien wieder ein. Sie können eine große Volkswirtschaft nicht als Potlatsch, als wechselseitige Geschenkökonomie hinkriegen. Also Krieg, Handel und Piraterie, um noch einmal Faust zu zitieren, wären die Alternativen zu dem pazifizierenden, also befriedenden Medium Geld. Geld funktioniert, wenn es knapp ist, weil es die erste Knappheit an Gütern und an Dienstleistungen auffängt, konterkariert. Das knappe Medium Geld sorgt dafür, dass Knappheit knapp wird. Also ein genuin dialektisches Motiv, dass man mit einer doppelten Negation arbeitet. Die Knappheit wird knapp, wenn richtiges Geld, funktionierendes Geld, also ich spreche ja hier, ich habe viel DDR-Verwandtschaft gehabt, habe selbst eine Wessi-Biografie, aber war wirklich Jahr für Jahr, auch als junger Mann, so in 50er, 60er, 70er Jahren, immer große Familientreffen, in Dresden meist, manchmal auch in Leipzig. Und da habe ich immer mitgekriegt, so war peinlich, war schön und peinlich zugleich, dass wir immer mit richtigem Geld vom Wessi-Land aus rüberkamen. Und war das Westgeld, war das richtige Geld, das DDR-Geld, Aluminiumgeld war, Spielgeld. Ich habe das dann erst mitgekriegt, dass man in der alten DDR immer wirklich sagte, richtiges Geld und meinte damit dann eben Westgeld. Also, weil ersichtlicherweise im Westen als einer kapitalkonzentrierten Form des Wirtschaftens Knappheit knapp geworden war, war die volkswirtschaftliche Produktivität unbestreitbar um Klassen besser als in Ostblock. Also so konkret meine ich das mit der Knappheit. Knapp eine geldzentrierte, funktionierende Volkswirtschaft setzt unfassbare Formen von Produktivität frei. Nun, zurück zu der Leitfrage Rationalität, Irrationalität des Geldes. Ich hoffe, dass ich deutlich machen konnte, dass Geld einen ganz eigentümlich ambivalenten Status zwischen Rationalität und Irrationalität. Und dass es umso besser funktioniert, je stärker es irrationale Momente, die wir alle haben, zulässt. Also uns nicht domestiziert, uns nicht auf Rationalität verpflichtet, auf Verrücktheiten hin öffnet. Das heißt, in der Moral historischen Hinsicht. Komme ich nochmal auf das Adam Smith-Moment zurück. Wer sich moral fern verhält, wer egoistisch ist, wer gegen Nächstenliebe, Gebote und dergleichen mehr, gegen all das verstößt, was im Tugendkanon steht. Also sich in dem Sinne nicht rational der Kulturtradition, den hohen moralischen Werten entsprechend verhält, sorgt über eine Wolte dafür, dass Public Benefits bei rauskommen. Und wer versucht, sein Geldverhalten mit Homo economicus, rational choice, Eigennutzen-Maximierungsmodellen zu beschreiben, wird immer stärker sich dem Spott aussetzen müssen. Soweit ich das als Laienökonom verfolgen kann, sind wir Zeitgenossen eines immensen Paradigmenwechsels, was die Wirtschaftstheorie angeht, weg von Homo economicus-Modellen hin zu Behavioral- und Neuroeconomics-Modellen. Einige Ökonomen oder die meisten klassischen Liberalen und Neoliberalen sind gewissermaßen überinvestiert in rationale Modelle der Wirtschaftstheorie und verkennen weitestgehend den unglaublich weiten Bereich an Irrationalität, den das Geld eröffnet. Und meine These wäre, wenn sich die meisten Ökonomen überhaupt auf Philosophie einlassen wollen, und man fragt sie, was ist denn sozusagen philosophisch gesehen euer Weltbild? Ist eigentlich die Standardantwort Popper und kritischer Rationalismus. Oder Philosophie interessiert uns nicht, muss einen Ökonomen auch nicht unbedingt interessieren. Aber wenn es sie interessiert, es gab ja alte Bündnisse, wissenschaftsgeschichtlich zwischen Ökonomie und Philosophie, dann ist das eigentlich die Standardauskunft. Also kritischer Rationalismus, das ganze Popper-Programm. Und ich würde sagen, nichts ist falscher. Wir kommen an den Umgang mit Geld, wie Geld funktioniert, was ist Geld, nicht ran. Reine Projektion. Sondern Geld ist deshalb so erfolgreich, weil es Irrationalismus zulässt. Und insofern würde ich sagen, ist Geld das Medium eines unkritischen Irrationalismus. Es ist unkritisch gegenüber Tugendanforderungen und es ist sehr offen gegenüber allen möglichen irrationalen Geschichten. Ich habe eine Entdeckung in der kalifornischen Garage, jetzt werde ich Milliardär, Mark Zuckerberg oder sowas. Ich bringe alle Leute zusammen, mit Pfingstwunder könnt ihr einpacken, Facebook macht das wirklich oder sowas. Sind ja verrückte Geschichten, sind ja absolut verrückte Geschichten. Ich erfinde jetzt hier so ein iPhone, damit werden alle Leute das Altersleben völlig neu gestalten. Meine Yacht soll 30 Meter lang sein, deine ist bloß 25 Meter lang. Ich kaufe mir den Jackson Pollock für 27 Millionen. Deine Bilder sind alle nur in der Millionenklasse, nicht in der zweistelligen und dergleichen mehr. Das hat ja mit dem, was wir landläufig als rational verstehen, wenig zu tun. Ich als Porsche-Manager kaufe jetzt VW oder sowas dann, nicht? Heimliche Übernahme und so. Sagen Sie mal, was daran vernünftig sein. Das sind gerade, wenn das die Makrogeschichten sind, auch bei Griechenland, Rettung und dergleichen mehr, läuft ein Maß an Emotionalität, an Affekten, an Durchgeknalltsein, an Größenwahn da rein. Das kriegen Sie nach meinem Verständnis, oder wir haben ganz unterschiedliche Vorstellungen von dem, was Rationalität heißt, mit solchen Modellen nicht beschrieben. Also wäre meine Definition und meine Schlussthese die, Kapitalismus ist unkritischer Irrationalismus. Geldbasierter, unkritischer Irrationalismus. Und deshalb ist er so erfolgreich und wird auch einige der weiteren Krisen, die kommen werden, die da sind, überleben. Herzlichen Dank, dass Sie meinen absonderlichen Überlegungen gefolgt sind. Ich bin sicher, dass Sie nicht zustimmen werden. Ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank.